Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Das Virus hat getan, was Viren zu tun pflegen. Es hat uns überrascht, sagt US-Immunologe Anthony Fauci. Um nicht nochmal überrascht zu werden, hat sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eine Taktik überlegt.
Das Ziel ist es, das Unvermeidbare, nämlich die steigende Zahl der Omikron-Fälle, so zu strecken und so zu reduzieren, dass wir mit einer möglichst geringen Zahl von Opfern durch diese Welle hinwegkommen.
Es gibt aber auch einige, die sagen, ja, wenn sie schon so ansteckend ist, die Virusvariante Omikron, dann kann man eh nicht so viel machen. Dann kann man geboostert und geimpft sein und infiziert sich trotzdem. Ob das wirklich so ist, klären wir heute. Wir reden über da habt ihr schon den Ohrwurm Baby Shark, ein Kinderlied, das vor ein paar Jahren weltweit viral ging und ganz viel aussagt darüber, wie erfolgreiche Kinderformate bei YouTube durchstarten. Und heute gab es die News hier.
In Zukunft sollen Kinder mehr als nur zwei Elternteile haben dürfen. Das will der erste Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann von den Grünen, durchsetzen.
Wir rufen bei Sven Lehmann persönlich an, lernen ihn kennen und gucken, was er umsetzen will.
Weil diese Welt so starr in Mann und Frau aufgeteilt ist, ist sozusagen alles, was dazwischen ist und alles, was irgendwie dann auch vielfältig ist, oft eine Provokation. Aber da leben Menschen und die wollen auch würdevoll behandelt werden und mit Respekt.
Das und mehr für euch an diesem 14. Januar. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Das Personal der neuen Bundesregierung, das haben wir so langsam drauf. Zumindest die Top-Jobs, die ja fast jeden Tag in der Öffentlichkeit zu sehen, lesen und hören sind. Aber da gibt es noch ganz viele andere, die wir kennenlernen sollten. Sven Lehmann zum Beispiel, 42 Jahre alt, aus Köln, Grünpolitiker und Deutschlands erster Queer-Beauftragter. Schönen guten Tag, Herr Lehmann.
Schönen guten Tag, ich grüße Sie, hallo.
Sie selber sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Köln ja als Regenbogenhauptstadt Deutschlands gilt. Was kann denn Deutschland von Köln lernen?
Also in Köln ist ja berühmt und berüchtigt und auch sehr beliebt dafür, dass es eben eine sehr, sehr offene und tolerante Stadt ist, dass dort seit wirklich Stadtgründung Menschen unterschiedlicher Herkunft, Glaubens und so weiter zusammenkommen. Und Köln ist auch immer sehr weit vorne gewesen, hatte lange die größten CSDs immer. Und dafür ist die Stadt bekannt und beliebt und ich lebe auch deswegen sehr gerne da. Und das ist etwas, was, glaube ich, noch viele Städte von Köln lernen können. Zum Glück tut sich allerorts etwas, aber diese besondere Stimmung in Köln, das ist schon was ganz Besonderes.
Ich habe nochmal nachgeschaut. Deutschland ist ja top in Europa, was den LGBTQ-Anteil angeht. 7,5% der Bevölkerung. Danach kommen statistisch gesehen Länder wie Spanien und Großbritannien. Aber trotzdem hat man das Gefühl, zumindest hört man das aus der Community oft, dass Hass und Hetze alltäglich sind. Wo fängt man da als Beauftragter an?
Genau, wie Sie richtigerweise sagen, also es sind viele geoutet, aber viel auch ungeoutet. Also beispielsweise am Arbeitsplatz oder in der Schule oder im Sportverein, weil sie eben Angst vor Diskriminierung oder Mobbing oder auch Nachteilen haben. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal wirklich ein Klima der Akzeptanz von Vielfalt zu schaffen und dann natürlich ganz konkrete Maßnahmen, also beispielsweise dem Thema auch der Selbstverständlichkeit von vielfältigen Lebensentwürfen Raum in den Schulen, in den Kitas zu geben. Dafür zu sorgen, dass es in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen auch selbstverständlich behandelt wird. Und natürlich harter Fakt, dass die Polizei bei Hasskriminalität stärker hinschaut, das stärker erfasst und dann eben auch die queeren Opfer von Hasskriminalität auch besser schützt.
Wenn ich das richtig gelesen habe, dann gibt es auch das Vorhaben, das Transsexuellengesetz abzuschaffen bzw. zu ersetzen. Soll heißen, keine Begutachtung mehr von staatlicher Seite durch Psychiaterinnen und Psychiater, wenn jemand einen Geschlechtseintrag ändern will. Wie soll das in Zukunft ablaufen?
Genau, der entscheidende Punkt ist, wie Sie richtigerweise sagen, dass bisher das so ist, dass wenn ein Mensch transgeschlechtlich ist und im Laufe seines Lebens das entsprechend entdeckt und dann den Personenstand in seinen Ausweisdokumenten korrigieren möchte, dass er dafür psychiatrische Gutachten braucht, dass das Richterinnen und Richter entscheiden. Und wir wollen, dass das eine Frage der Selbstauskunft gibt, weil über sein Geschlecht und seine Identität kann wirklich kein Mensch besser Auskunft geben als jeder Mensch selber. Das darf nicht mehr zwangsbegutachtet werden von außen, weil es auch einfach keine Erkrankung ist. Und da wollen wir einen unbürokratischen, selbstbestimmten Zugang zu einem Wechsel des Personenstandes.
Was glauben Sie, wie schwierig ist, sowas durchzusetzen in der aktuellen Situation in Deutschland?
Ich glaube, dass es schon noch gesellschaftliche Debatten darum gibt, weil Transgeschlechtlichkeit lange auch einfach versteckt war oder transgeschlechtliche Menschen galten irgendwie als Exotinnen und Exoten. Und jetzt stellen wir zum Glück immer mehr fest, Transgeschlechtlichkeit existierte schon immer. Das ist eine natürliche Variante der Geschlechtsentwicklung. Und ich glaube, weil diese Welt so starr in Mann und Frau aufgeteilt ist, ist sozusagen alles, was dazwischen ist und alles, was irgendwie dann auch vielfältig ist, oft eine Provokation. Aber da leben Menschen und die wollen auch würdevoll behandelt werden und mit Respekt. Und genau darum geht es auch bei unserem Versuch, das Transsexuellengesetz dann zu überwinden.
Wenn wir einen Fernseher anmachen oder im Netz unterwegs sind, dann sehen wir oft schon eine ganz andere Realität, nämlich die Medien sind voll oft von queeren Persönlichkeiten. Das ist schön divers, ist fast selbstverständlich. Muss die Realität mehr so werden?
Das stimmt, dass auf jeden Fall in Medien, in Kultur, teilweise auch in Politik queere Menschen sichtbar sind, sichtbarer sind natürlich als auch vor einigen Jahren noch. Das täuscht aber teilweise darüber hinweg, dass immer noch viele zum Beispiel Schülerinnen und Schüler in der Schule gemobbt werden, dass sie Angst haben vor dem eigenen Coming-out. Dass auch in Sportvereinen es überhaupt nicht selbstverständlich ist, zu sagen, ich bin lesbisch oder schwul oder bisexuell. Und dass wir, wie gesagt, auch einfach auf der Straße Hasskriminalität auch einfach haben und im Netz sowieso. Das heißt, die Realität ist da noch nicht so weit, wie es manchmal das Bild in den Medien vermittelt.
Und die ersten Tage im Amt, in dieser Position als Beauftragter, wie ist da so Ihr Zwischenfazit?
Also ich bin extrem positiv überrascht, was das für ein großes Echo mit sich zieht. Internationale Medien berichten darüber. Das zeigt aber auch, dass da die neue Bundesregierung offenbar einen Nerv getroffen hat, indem sie sagt, uns ist das Thema Akzeptanz von Vielfalt von queeren Menschen so wichtig, dass wir sogar einen eigenen Beauftragten haben und eben auch einen sehr, sehr guten Koalitionsvertrag mit sehr vielen Maßnahmen. Und ich bin gerade sehr viel dabei, mit den Ministerinnen und Ministern darüber zu sprechen, wann welche Maßnahmen kommt. Hab also gut zu tun und freue mich aber riesig, weil es eine ganz tolle Aufgabe ist.
Und für uns im Bundestag extra in die Telefonkabine gegangen, um mit uns zu sprechen. Sven Lehmann aus Köln, Grünen-Politiker, Deutschlands erster Queer-Beauftragter. Danke fürs Gespräch.
Herzlichen Dank aus Berlin nach Köln.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gliederschmerzen, Schüttelfrost, Nase zu, Essen vor die Türe und die restlichen Bewohner laufen auf der anderen Seite der Türe mit Maske rum, hat heute früh ein Freund von mir geschrieben, dass es ihm gerade so geht. Trotz Boosterung hat er sich mit Omikron, der Virusvariante, infiziert. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die sagt, bald wird die Hälfte der Bevölkerung Europas infiziert sein. Was heißt das jetzt genau für uns? Darüber spreche ich mit der Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori. Grüß dich, Christina.
Hey, hallo Thilo.
Schauen wir uns gerade mal die Ausbreitung von Omikron an. In Deutschland hinken wir ja sozusagen ein bisschen hinterher, was die Nachbarländer angeht. Frankreich, Dänemark, da gibt es schon heftigere Anstiege durch Omikron. Wann wird Omikron bei uns in Deutschland die vorherrschende Variante sein?
Naja, eigentlich mehr oder weniger jetzt. Also es ist ja jetzt schon so seit ein paar Tagen, dass wir jeden Tag einen neuen Höchstwert bei den Neuinfektionen haben. Jeden Morgen hört man, und neuer Höchstwert. Und das wird auch so weitergehen. Das hat der Chef vom Robert-Koch-Institut, Lothar Wieler, der hat das vorhin erst in der Pressekonferenz angekündigt. Die Zahlen werden weiter steigen. Und da ist er nicht alleine. Auch der Corona-Experte Christian Drosten und auch andere Epidemiologen und Virologen, die gehen davon aus, die Zahlen werden jetzt weiter steigen. Und zwar die Zahlen mit den Neuinfektionen, aber auch die Zahlen der Menschen, die ins Krankenhaus müssen.
Jetzt sagt der führende US-Experte Anthony Fauci auf diesem Gebiet, Omikron wird fast jeden finden. Was heißt das für die Menschen hier in Deutschland bei uns, die nicht geimpft sind und nicht geschützt dadurch?
Naja, schlechte Aussichten. Also Omikron ist wahnsinnig gut darin, sich zu verbreiten. Und je mehr Menschen sich infiziert haben, desto größer ist natürlich das Risiko, dass man auf so einen trifft, ne? Und sich dann ansteckt. Also man muss sich das mal klar machen. Jetzt gerade heute sind in Deutschland ungefähr 800.000 Menschen infiziert mit dem Virus in Deutschland. Und das sind jetzt nur die Fälle, die gemeldet wurden. Also wir reden jetzt nicht von denen, die gar nicht wissen, dass sie infiziert sind, weil sie keine dollen Symptome haben. Das sind also wahrscheinlich noch mehr. Das heißt, das Risiko ist echt hoch, gerade sich bei jemandem anzustecken. Und gleichzeitig sind die meisten Menschen, die gerade auf den Intensivstationen liegen mit Covid-19, die sind fast alle ungeimpft. Das heißt, für Ungeimpfte ist das Risiko viel höher, durch das Coronavirus schwer krank zu werden. Daran hat sich nichts geändert.
Aber die meisten in Deutschland sind natürlich auch geimpft oder haben sich für eine Impfung entschieden. Aber trotzdem kann man ja auch diese Haltung haben. Na Mensch, wenn das Virus jetzt sich so verbreitet und es so ansteckend ist, ich kann es eh nicht verhindern, dass ich mich infiziere.
Keine gute Idee. Man kann da schon was tun. Also, ist keine gute Idee, weil wer sich jetzt nicht schützt, der riskiert, dass er sich und andere ansteckt. Weil, ne, du hast es ja selber erzählt, dieser Freund von dir, der ist geboostert und trotzdem hat er sich angesteckt und dann kann man auch andere anstecken. Also, du steckst weniger gut andere an, als wenn du ungeimpft bist, aber trotzdem, auch wenn du geboostert bist, kannst du andere anstecken. Und wenn man das jetzt laufen lässt und sagt, auch alles egal, also das Virus einfach so sich verbreiten lässt, dann steigt die Omikron-Kurve der Neuinfektion bald so steil an hier in Deutschland, das sieht dann aus wie so eine Wand, wenn man sich diese Kurve mal so in der Grafik vorstellt. Das geht dann so richtig knallhart hoch. Das ist keine Kurve mehr, sondern eine Wand. Und besser wäre es, man hindert das Virus so gut wie möglich, damit das keine Wand ist da in dieser Kurve, sondern damit die eher wie so ein Hügel verläuft, also langsamer ansteigt.
Was hätte der Hügel im Vergleich zur Wand für Vorteile?
Der hat den Vorteil, dass weniger kranke Menschen zur gleichen Zeit, also so krank werden, dass sie zum Beispiel ins Krankenhaus müssen oder sogar auf die Intensivstation. Das heißt, das Risiko dafür, dass unser Gesundheitssystem, die Krankenhäuser, die Ärzte überlastet werden, das ist deutlich geringer, wenn es nur ein Hügel ist, also die Zahl langsamer ansteigt. Außerdem, mit jedem Tag, den man rauszögert, dass viele Menschen sich infizieren, steigt ja auch die Zahl derer, die geboostert sind. Also es gibt ja immer noch Leute, die sich jetzt noch boostern und boostern lassen. Und mit jedem Tag werden es mehr. Und die sind natürlich besonders gut geschützt. Das heißt, mit jedem Tag, den man gewinnt, bis dieses Virus sich weiter verbreitet, haben sich wieder mehr Leute gut schützen können durch das Boostern.
Und deswegen ist so eine Haltung, Mensch, ich kann es eh nicht verhindern, ich werde mich sowieso infizieren, nicht besonders förderlich. Einschätzungen waren das von der Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori. Danke dir fürs Gespräch. Schönen Freitag.
Gerne, Thilo, dir auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ika, welche trägst du heute?
Blaue FFP2, also knapp vorbei an der Nummer 1.
Hier ist Deutschlandfunk Nova und wir sprechen über eine neue Studie, die sagt, dass Menschen als attraktiver wahrgenommen werden, wenn sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Nummer 1 der Attraktivmacher wohl die gewöhnliche OP-Maske. Und Ilka Klinger aus unserem Team hat sich angeschaut, wie diese Studie das rausgefunden hat und auch, was da bei uns in der Birne eigentlich los ist, dass wir so denken. Blaue, einfache OP-Maske, also Nummer 1, wenn es um Attraktivität geht. Wie hat man das analysiert?
Die Forschenden, die haben Frauen Bilder von Männergesichtern gezeigt und die Frauen haben die Gesichter dann nach der Attraktivität bewertet und gerade läuft jetzt die zweite Runde andersherum, in denen Männern Fotos von Frauen gezeigt werden. Die Ergebnisse, die scheinen aber in die gleiche Richtung zu gehen, sagt der Autor Michael Lewis, der ist von der School of Psychology an der Cardiff University. Die Probandinnen, die wurden übrigens nicht nach ihrer sexuellen Orientierung gefragt, so viel dazu. Der Forscher und ein Kollege, die wollten rausfinden, ob die Pandemie dazu geführt hat, dass wir Gesichter mit Masken als attraktiver wahrnehmen und ob die Art der Maske dabei eine Rolle spielt. Es gibt nämlich eine Studie aus der Zeit vor der Pandemie, die gezeigt hat, dass Gesichter mit so einer medizinischen Maske als weniger attraktiv wahrgenommen werden. Die AutorInnen dieser Studie, die haben das als Sanitary Mask Effect bezeichnet. Die Studie, die ist 2016 in der Fachzeitschrift Japanese Psychological Research veröffentlicht worden und die AutorInnen, die haben sich das Ergebnis damals so erklärt, dass diese OP-Maske mit Krankheit verbunden wurde.
Ja, ich habe ehrlich gesagt auch noch nie drüber nachgedacht so richtig. Ich dachte, Menschen mit Maske sehen einfach immer gleich aus. Aber gut, die Studie in Cardiff zeigt ja so ein bisschen Gegenteil, nämlich Maske macht attraktiv. Wir haben die unterschiedlichen Masken, da gibt es ja einige davon abgeschnitten.
Ja, Platz 1, das haben wir schon gesagt, bekommt die medizinische Maske, also das ist so eine ganz normale blaue OP-Maske. Platz 2, die Stoffmaske und dahinter, da liegt dann ein Buch, das vors Gesicht gehalten wurde und das unverdeckte Gesicht, die wurden da zur Kontrolle auch mit abgefragt.
Warum ist das so?
Studienautor Michael Lewis, der hat in einem Interview mit dem Guardian gesagt, er schließt aus den Ergebnissen der Befragung insgesamt, dass die Menschen bei einer Person, die so eine Maske trägt, jetzt eben nicht mehr denken, die habe eine Krankheit, man müsse da jetzt wegbleiben. Das habe sich geändert, sondern man verbinde mit der Schutzmaske dann eher Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und allgemein sei das ja gerade so eine Zeit, in der wir uns verwundbar fühlten. Diese Maske, die könnte auf uns also in diesem Zusammenhang eher beruhigend wirken, sagt er. Und zweiter Punkt, man konzentriere sich mehr auf die Augen der Person. Und vorherige Studien aus der evolutionären Psychologie, die haben eben gezeigt, dass Menschen, bei denen die Hälfte des Gesichts verdeckt wurde, also auch so eine Gesichtshälfte, als attraktiver wahrgenommen werden, weil unser Gehirn diese Lücke füllt.
Und die füllt unser Gehirn immer mit dem Vorteil, zur Person, die wir
angucken.
Ja,
genau, oder? Unser Gehirn ist da super. Und die Maske, die hat noch einen entscheidenden Vorteil, das sagt Neurowissenschaftler Henning Beck. Die verdeckt nämlich den Part des Gesichts, der unsere Attraktivität oft verbaut.
Der Mund hält oft nicht, was die Augen versprechen. Wir finden dann immer Gesichter am attraktivsten, wenn sie besonders symmetrisch sind, wenn sie so bestimmten Proportionsgesetzmäßigkeiten folgen. So, die Augen sind in der Regel sehr proportioniert. Die sind sehr symmetrisch. Ein reines Augengesicht ist halt super symmetrisch, ja, und mit den Augen hole ich quasi dieses Schönheitsempfinden sehr einfach ab und der Mund kann es dann nicht verspielen, weil der Mund ist viel häufiger schief.
Das würde aber natürlich noch nicht erklären, warum das mit diesem Buch dann nicht gleichermaßen funktioniert. Da sagt Henning Beck, ein Buch vors Gesicht halten. Das sieht ja so ein bisschen albern aus, weckt nicht die gleichen Assoziationen. Und die OP-Maske auf den in der Studie gezeigten Bildern, die hat noch einen Vorteil.
Eine medizinische Maske hat in diesen Bildern zumindest so eine leichte Tendenz zumindest von einem Lächeln. Mehr als diese anderen Stoffmasken, die häufig ziemlich ja so aussehen wie so ein aufgerissener Schlund oder sowas.
Heißt, die eventuell nicht so symmetrischen Teile vom Gesicht, die stören nicht. Und dann deutet die Maske auch noch ein Lächeln an. Und zack, attraktives Gesicht.
Mensch, so einfach geht's. Ne? Das ist hier Styleberatung à la Wissenschaft.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Manuela Schwesig, Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, hat mal zu den Herausforderungen, die man alle unter einen Hut bekommen muss, jetzt in der Pandemie gesagt, man kann jetzt auch nicht die Kinder den ganzen Tag vor Peppa Wutz parken. Das sehen die Macher dieser Serie sicherlich anders.
Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch.
Wenn man einmal damit angefangen hat, kommt man so schnell auch nicht wieder raus. Das musste auch Boris Johnson feststellen. Er hat sogar den Themenpark gefeatured und gelobt, den es dort in England gibt. Und wenn wir schon dabei sind bei diesen Sachen, die man zuhauf auf YouTube findet, dann... Ein Kinderlied. 10 Milliarden Aufrufe, Marke gebrochen, so viel wie Klicks wie kein anderes Video dort. Deutschlandfunk Nova Reporter Johannes Döppelt über dieses Phänomen bei YouTube. Auch nochmal ganz kurz für alle, die das Video nicht kennen, mit einer Inhaltsangabe.
Im Video zu sehen, zwei Kinder, die das Lied singen und dazu tanzen und jede Menge lustige animierte Haie. Ein koreanisches Unternehmen hat den Song 2016 zum Hit gemacht. Zuerst vor allem in Asien, ein paar Jahre später im Rest der Welt. Es folgten unzählige Parodien und Coverversionen, zum Beispiel von Late-Night-Moderator James Corden. Natürlich wurde das Ganze auch marketingmäßig ausgeschlachtet. Es gibt eine Baby Shark Fernsehserie, ein Musical, Frühstücksserialien, Plüschtiere und sogar US-Baseball-Fans singen es als Hymne im Stadion. Das Phänomen Baby Shark hat dem koreanischen Unternehmen Smart Study natürlich viel Geld eingebracht. Es zeigt aber auch, wie wichtig Kinder als Zielgruppe auf YouTube sind.
It's not adults who are watching these videos. It's kids, small children.
Das ist der britische Autor und Künstler James Bridle, der sich viel mit Digitalthemen beschäftigt. Er hat vor einigen Jahren in einem TED-Talk gezeigt, wie YouTube Kinder dazu animiert, mehr und mehr Videos zu schauen, mit teils zweifelhaften Inhalten und Methoden und wohl auch mit der Intention, mehr Klicks gleich mehr Werbeeinnahmen. Beispiel: Videos, in denen Überraschungseier ausgepackt werden. Es gibt unzählige davon und viele haben Millionen von Views.
It's a Disney Frozen 2 Easter Egg with Anna and Elsa on the front.
Die Überraschungseier werden geöffnet und rauskommen Figuren aus beliebten Kinderserien und Filmen wie Frozen oder Paw Patrol. Viel mehr passiert nicht, aber die Werbebotschaft sitzt. Und Kinder wollen immer mehr von diesen Videos, sagt James Bridle.
These videos are like crack for little kids. There's something about like the repetition, the constant little dopamine hit of the reveal that completely hooks them in. And little kids watch these videos over and over and over again.
Die Filme seien wie eine Droge und die Kinder könnten nicht aufhören, weiterzuschauen, meint James Bridle. Auch auf YouTube Kids gibt es solche Videos, eine App speziell für Kinderinhalte. Eltern haben hier einige Möglichkeiten einzustellen, was ihre Kinder sehen dürfen und was nicht. Aber natürlich bestimmt auch der Algorithmus, welche Videos den Nutzern vorgeschlagen werden.
Der Algorithmus kann ja auch dazu führen, dass man Sachen sieht, die nicht unbedingt kindgerecht sind oder nicht so perfekt passen zu den Interessen des Kindes.
Das ist der Medienpädagoge Björn Friedrich. Er arbeitet für die medienpädagogische Einrichtung Studio im Netz in München.
Das meint zwar der Algorithmus, dass es gut passen würde, aber es ist nicht immer das, was die Eltern auch passend finden oder was aus pädagogischer Sicht empfehlenswert wäre.
Tatsächlich sind bei YouTube Kids in der Vergangenheit immer wieder Videos aufgetaucht, die nur auf den ersten Blick harmlos wirken. Beispiel: die Comicfigur Peppa Pig, sonst absolut kindgerecht, trinkt plötzlich Bleichmittel. Andere beliebte Figuren werden vom Auto überfahren und Mickey Mouse masturbiert. Wer genau hinter solchen Videos steckt, ist nicht immer klar. Zum Teil sind es wohl Trolle, oft auch einfach Parodien.
Also es kommt natürlich stark aufs Alter der Kinder an, aber kleinere Kinder können sowas überhaupt nicht erkennen oder unterscheiden.
YouTube hat auf die Kritik reagiert. Viele Kanäle und Videos wurden laut dem Unternehmen gelöscht. Neue Inhalte für YouTube Kids sollten genauer geprüft werden, bevor sie online gehen. Was allerdings in jedem Fall bleibt, ist Werbung. Und die wird auch gern mal subtil vermittelt, per Produktplatzierung, präsentiert von Kinderinfluencern.
Es gibt auch diesen Kinderspielzeugkanal, der ist einer der erfolgreichsten deutschen YouTube-Kanäle, wo auch minutenlang einfach Spielwaren vorgestellt werden, oft auch ohne Ton, damit es international verwertbar ist. Auch das ist so ein Aspekt, der mich wieder zu der Aussage führt, die Kinder sollten da nicht alleine sitzen, sondern die Eltern sollten draufschauen.
Damit sie zwischen harmlosen High-Songs und Videos mit süßen, sprechenden Schweinen nicht noch ganz woanders landen. Der britische Autor James Bridle formuliert es noch ein bisschen drastischer.
If you take one thing away from this, it's that if you have small children, keep them the hell away from YouTube.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, zugegeben, es klingt als Schlagzeile erstmal ganz witzig, aber es geht um ein sehr ernstes Thema. Die Daily Mail titelt: Nur 17 Menschen in Großbritannien sind in den letzten 30 Jahren beim Sex an einem plötzlichen Herztod gestorben. Das ist wohl das Ergebnis einer neuen britischen Studie. Ein Forschungsteam hat sich da Fälle von plötzlichem Herztod in den letzten 30 Jahren angeschaut und wir müssen drüber reden. Das machen wir mit dem Kardiologen Erkan Lang. Schönen guten Tag, Herr Lang.
Ja, guten Abend. Hallo, grüße.
Plötzlicher Herztod, fangen wir mal an, ohne Sex. Wen betrifft das eigentlich?
Plötzlicher Herztod, da muss man sagen, das kommt unerwartet, also ohne irgendwelche Vorboten. Und es kann im Grunde jeden betreffen. Wenn man in Deutschland die Zahlen genau analysiert, sind es aber typischerweise Menschen mit Herzvorerkrankungen, von denen aber niemand was weiß.
Das ist eine Disposition, die dann es gibt, aber man weiß es einfach nicht, ja.
Ja, also der häufigste Grund bei Menschen über 40 Jahren ist die koronare Herzerkrankung, die Verengung der Herzkranzgefäße, wenn ein Gefäß verstopft und niemand weiß davon etwas. Wenn man aber bei den Jüngeren guckt, unter 40 Jahren, dann sprechen wir über angeborene Herzerkrankungen, Ionenkanalerkrankungen, Herzmuskelerkrankungen. Und da ist das Problem eben beim plötzlichen Herztod, dass häufig niemand das weiß vorher. Sind die Leute in ärztlicher Behandlung, kann man meistens was unternehmen.
Herztod klingt auch so als Vokabel ziemlich drastisch. Was passiert da genau im Körper?
Ja, man muss sich vorstellen, es kommt zu einer bösartigen Herzrhythmusstörung. Von jetzt auf gleich. Von einem auf den nächsten Moment sind die Leute ja bewusstlos. Und Grund dafür ist ein Kammerflimmern. Da steht das Herz praktisch still. Das Blut wird nicht mehr gepumpt und die wichtigen Organe, auch das Hirn insbesondere, bekommen keinen Sauerstoff, keine Energie mehr. Hält das länger an, 5 Minuten, dann ist man tot.
Und kann Sex dabei eine Rolle spielen? Ich meine, die Herzfrequenz steigt ja in der Regel dabei.
Also ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, Sex ist ja Bettsport und es ist ja eine sehr gute Sache. Und wir empfehlen auch unseren kardiologischen Patienten eine körperliche Ertüchtigung. Und bei manchen jetzt bei dem Wetter, wenn die daran denken, dann hat man ja keine Lust, sich da so abzuschinden. Und ich glaube, Sex ist ja eine gute Form für Stressabbau und körperliche Ertüchtigung und macht dabei noch Spaß. Also es ist kein Risikofaktor, sondern eher etwas Positives.
Und die Studie sagt aber auch, wenn ich das so richtig lese, Menschen, die schon eine Herzerkrankung haben, sind nicht unbedingt von dem plötzlichen Herztod jetzt zum Beispiel bei Sex betroffen. Da haben wir uns gefragt, ist das eine Sorge, die Menschen mit Herzerkrankungen eigentlich haben?
Ja, insbesondere Menschen, die jetzt beispielsweise einen Herzinfarkt hatten. Das traumatisiert ja auch so ein bisschen. Plötzlich, wie aus dem Nichts, bekommt man einen Herzinfarkt und es wird einem sehr brutal vor Augen geführt. Du bist auch nur ein Mensch und es kann schnell vorbei sein. Und gerade diese Menschen, die so ein heftiges Ereignis hatten, die trauen sich häufig nicht, Sport zu treiben oder schonen sich noch. Und die tasten sich dann langsam zurück. Und da ist aber Sex empfohlen und es ist eher eine gute Sache. Also wir machen den Leuten eher Mut dazu.
Und was empfehlen Sie, wie sollte man Erste Hilfe in so einem Fall leisten?
Ja, also das wichtigste Mittel gegen den plötzlichen Herztod ist wirklich die Erste Hilfe. Und da kann eigentlich jeder Lebensretter sein. Und man kann es auf eine kurze Formel runterbrechen: prüfen, rufen, drücken. Also stellen Sie sich vor, Sie kommen zu jemandem und der ist bewusstlos, dann schütteln Sie den kräftig an den Schultern und der reagiert nicht. Der atmet nicht oder der atmet abnormal, dann rufen Sie Hilfe. Einmal ganz laut in dem Raum, in dem Sie sich befinden. Vielleicht kommt jemand anders zur Hilfe. Aber noch wichtiger ist, dass Sie professionelle Hilfe rufen. Die 112, den Notruf. Nach dem Notruf folgt das Drücken. Dabei machen Sie die klassische Herzdruckmassage. Da beugt man sich über den Brustkorb des Betroffenen. Und etwa 100 Mal in der Minute muss man dann so lange, bis professionelle Hilfe eintrifft, drücken. Und das ist auch ganz wichtig. Eine Situation, die ich als Notarzt häufig erlebt habe. Da, wo wir erste Hilfe machen, ja, also wo wirklich vor Ort Hilfe geleistet wird, da kann auch der Rettungsdienst dann helfen und das erhöht erheblich die Überlebenschancen. Und man kann nichts falsch machen.
Ja, und es ist wichtig, dass man das immer nochmal ins Gedächtnis ruft, wie das funktioniert, weil es kann uns ja alle treffen. In so eine Situation können wir alle kommen. Ganz lieben Dank, Erkan Lang, Kardiologe. Wir haben über den plötzlichen Herztod gesprochen. Schönen Freitagabend
Ihnen. Ja, einen schönen und lebendigen Abend. Ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.